Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Wir haben wieder eine kurze Woche, das heißt für uns halbe Arbeit, denn wir machen diese Woche nur eine Folge Review und Preview in einem, muss man sich auch mal gönnen. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, Max Brending, sondern mit dabei heute meine beiden Lieblingsfachkräfte hier von der Humorsektion der German Seahawkers. Auf der einen Seite einmal Tobias Weil, herzlich willkommen.
Hallo.
Und auf der anderen Seite Henry Wohlfahrt.
Servus.
Ja, wir sind heute zusammengekommen, um die Scherben der Seahawks-Franchise aufzusammeln und zu besprechen, was da eigentlich genau passiert ist in Woche 7 gegen die Saints und gleichzeitig natürlich auch noch einen kleinen Ausblick auf Woche 8 zu geben, auf das Spiel gegen die Jacksonville Jaguars. Und ja, bevor wir damit anfangen und uns ausführlich reinstürzen, natürlich wie immer für euch kurz und kompakt unsere Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room unsere Seahawks-News.
Das geht heute sehr schnell, besonders viel kann man noch nicht sagen. Der erste Injury Report ist noch nicht draußen, von daher nur das Offensichtliche. Defensive Back Marquise Blair wird voraussichtlich für den Rest der Saison ausfallen. Der hat sich im Spiel gegen die Saints die Kniescheibe gebrochen. Und wie gesagt, ansonsten gibt's nichts zu sagen. An der Stelle nur noch einmal muss ich hier auch meine Breakout-Prediction erneut zu Grabe tragen, beziehungsweise die erneute Breakout-Prediction für Marquise Blair, die wir im Saisonvorschauheft erwähnt haben. Da war ich ja eigentlich sehr überzeugt von, aber gut, die Chance wird er jetzt nicht mehr haben auf der Position des Nickelback, damit voraussichtlich jetzt den Rest der Saison Ugo Amadi gesetzt. Und damit würde ich sagen, kommen wir zur Review der Woche 7, Seahawks gegen die Saints.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, was war das für ein Spiel? Woran hat es gelegen? Eure ersten Eindrücke, ihr habt es ja nicht live gesehen, ihr Pappnasen. Ich war hier der Einzige, der sich aufgeopfert hat, sich die Nacht um die Ohren geschlagen hat, um diesen Schund sich anzutun. Tobi, du hast es dann danach noch dir zu Gemüte geführt. Wie sehr tat es weh?
Ja, dadurch, dass ich ein bisschen mehr Schlaf hatte, vielleicht ein bisschen weniger. Aber es war ja im Großen und Ganzen eigentlich das erwartete Spiel. Das Spiel passend zum Wetter in Seattle in der Nacht von Montag auf Dienstag. Also Nieselregen und dementsprechend irgendwie auch die Leistung. Also ich hatte jetzt sowieso kein tolles Spiel erwartet, aber das hat die Erwartung fast nochmal unterboten. Untertroffen sagt man, glaube ich, nicht. Aber es war auf beiden Seiten ja nun wirklich keine gute Leistung auf irgendeiner Position, meiner Meinung nach, also vielleicht ein Alvin Kamara ein bisschen rauszuheben, aber die Offensiven der Teams haben ja beide keinen Spaß gemacht und konnten den Ball nur schwer bewegen. Und die Defensiven waren für mich jetzt nicht so gut, weil die Offensiven einfach auch so schlecht waren. Also ja, es 10-13, um schon mal den Spielstand am Ende nochmal genannt zu haben, hat man verloren und unter dem Spielstand ist quasi drin, was draufsteht.
Ja, du hast die geringen Erwartungen angesprochen, dazu immer richtig schön. Es gibt ja dieses irgendein Bild, ich weiß nicht, woher es ursprünglich kam, von so einem Fan, der ein Schild hochhält und da steht dann irgendwie drauf, our expectations were low, but holy fuck. Also das passt auf jeden Fall auch.
Das trifft es, ja.
Zum Spiel gegen die Saints. Henry, wie sieht's bei dir aus? Hast du ähnliche Gefühle verspürt wie Tobi?
Ja, im Großen und Ganzen kann ich mich mit Tobi da eigentlich nur anschließen. Es war eigentlich das gleiche Spiel wie letzte Woche. Ich bin morgens wieder aufgestanden.
Ja, du warst noch, du hast ein bisschen noch gesehen, ne?
Hab eingeschaltet um 5:30, glaube ich, am Morgen. Und dann fast eigentlich genau wie beim Steelers-Spiel haben die Seahawks noch einen letzten Drive. Gerade da habe ich eingeschaltet. Sie liegen 13-10 hinten und die Offense bekommt es halt wieder mal nicht gebacken, zumindest noch ein Field Goal oder einen Touchdown zu produzieren. Schon wieder war die Offense nicht gut genug. Die Defense hat sich eigentlich leicht verbessert nochmal, beziehungsweise ist die Defense schon seit 2 oder 3 Spielen dabei, sich etwas zu stabilisieren. Aber man sieht einfach, dass Russell Wilson ganz klar fehlt mit einem Replacement-Level-Quarterback.
Ist halt selbst eine. Das ist kein Replacement-Level-Quarterback.
Ja, dann sagen wir mal einen Quarterback, der irgendwo im unteren Liga-Mittelfeld anzusiedeln ist.
Ich würde noch weiter runtergehen.
Tiefer.
Also ist nichts gegen Gino, aber ich würde noch tiefer gehen.
Ja, also gut, dann gehen wir noch tiefer.
Also man darf auch ruhig heute mal ein bisschen, ja, böse ist es ja eigentlich auch nicht, weil es stimmt für mich eigentlich einfach nur. Man darf da ruhig klare Kante beweisen.
Ja. Ja, und wie gesagt, man hat eigentlich auch schon wieder gesehen, dass die Seahawks selbst mit Russell Wilson eigentlich nicht gut genug wären, einen tiefen Playoff-Run hinzulegen. Es reicht nicht nur gutes Quarterback-Play aus, wenngleich es auch jetzt wieder gegen die Saints wahrscheinlich mit Wilson gereicht hätte oder auch gegen die Steelers. Ich meine, man hat ja auch 2 Field Goals verschossen. Der Sieg war schon wieder im Bereich des Möglichen. Aber ohne Russell Wilson fehlt dann halt das gewisse Etwas und das war eben jetzt schon wieder der Fall und das könnte sich auch nächste Woche wiederholen.
Ja. Ja, wir haben, du hast Gino jetzt schon ein bisschen angesprochen, dann können wir auch gleich direkt reingehen in die einzelnen Positionsgruppen, die wir uns Stück für Stück mal ein bisschen anschauen wollen und starten natürlich mit dem Quarterback. Ja, Gino Smith hat gespielt wie ein, ja, ich will nicht sagen schlechter Backup spielt, aber ich meine, immerhin keine großen Fehler im Sinne von Turnovern gemacht, aber einfach ja viel zu wenig. Ich weiß, ich habe jetzt die Total Stats nicht, aber es waren halt nicht mal 200 Yards, die er geworfen hat. Der eine Touchdown im zweiten Drive hat eigentlich echt so ein bisschen Verheißung geweckt. Also da dachte ich mir, Mensch, hier geht heute was. Richtig schönes, langes Ding auf Metcalf.
Fun Fact. Mensch, war das eine OPI?
Hallo?
Also für mich nicht. Also das hatten wir schon mal kurz privat irgendwie geschnackt, aber nee, also weiß ich nicht. Wir hatten ja, glaube ich, in Woche 1 habe ich mich mit ein paar aus der Twitter-Community, glaube ich, ein bisschen angelegt, weil da ging es auch um so einen ähnlichen Call, wo ich auch gesagt habe, das ist eigentlich überhaupt keine große Berührung. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei der Aktion der Verteidiger eher einfach ein Straucheln gerät. Ich meine, man kann auch am Metcalf einfach mal abprallen, ne? Also bei der Physis.
Das ist richtig, das ist richtig.
Ja. Also na, jedenfalls. Ich fand's jetzt nicht so wild.
Ja, jedenfalls. Genauso wie OnlyFans-Models an DK Metcalf abfragen.
das muss jetzt aber jetzt ausführlich keiner erklären.
Ja, das, ach toll, jetzt musst du hier erläutern, was du meinst, sonst denken die alle, was erzählt die hier für ein
perversen Scheiß. Vorhin kam die Meldung heraus, dass DK Metcalf sich mit einem Mädel, das es dann auf Insta veröffentlicht hat, über OnlyFans, was er da kennengelernt hat, verabredet hatte, über Snapchat. Gleichzeitig hat er in der Bar noch 2 andere Frauen klar machen wollen. Die Zeit ist ihm dann davongelaufen und er hat gesehen, das wird wohl nichts mehr. Dann hat er diesem Mädel auch von OnlyFans geschrieben, dass sie wieder umdrehen soll, während sie schon auf dem Weg zu DK Metcalfs Wohnung war.
Ja, Dreier lohnt sich nicht, entweder alle oder gar nicht. Das ist ja auch konsequent immerhin, aber darum geht's jetzt nicht.
Und ich hoffe, wir haben damit auch den Gossip-Teil für diese Folge dann beendet.
Ich wollte gerade sagen, also das war jetzt, dass du uns jetzt so schmutzige Themen in den Podcast spülst, ist auch einfach eigentlich eine Unverschämtheit. Jedenfalls, wo waren wir? Gino Smith, Quarterback-Play, so.
Ja.
Zweiter Drive, direkt Touchdown, langes Ding, 84 Yards auf Metcalf. Fun Fact, längster Touchdown oder länger als alle Touchdowns, die Russell Wilson jemals zustande gebracht hat. Glaubt man gar nicht bei den tiefen Dingern, die er wirft, aber ist so. Danach kam dann halt irgendwie gar nichts mehr. Also Geno Smith hat danach, ich will nicht sagen, er war absolut, er war nicht mobil, weil er ist, also wenn er mal gelaufen ist, also aus der Pocket kam, dann ist er gar nicht so langsam, wie man vielleicht denken würde. Aber die O-Line hat viel Druck zugelassen, kommen wir gleich auch noch zu. Und er hatte dann auch einfach überhaupt nicht die Möglichkeiten, wie jetzt und Russell Wilson, so Play einfach mal zu verlängern. Wurde, glaube ich, 5-mal gesackt. Das sah alles echt nicht schön aus. Seine Würfe waren teilweise echt off. Keine Ahnung. Ich finde es schwierig, das irgendwie in Worte zu fassen. Also, ich weiß nicht, was könnt ihr, was sagt ihr zu Gino noch?
Also ich finde halt, es ist das nicht ganz eingetroffen, was ich mir erhofft hatte. Also, was eingetroffen ist, weniger Big Plays. Das Deep Passing Game funktioniert nicht mehr so gut wie mit Russell Wilson. Aber dann ist halt auch nicht diese Baseline gekommen, die ich mir erhofft hatte, dass er dann trotzdem etwas konstanter in den Drives halt ist als Wilson. Und die Mischung macht es dann eben nochmal viel schlechter, als ich es vielleicht mir erhofft hatte. das tiefe Passspiel, also da habe ich, glaube ich, irgendeine Statistik gesehen, dass er da einen von 10, glaube ich, nur angebracht hat. Das Kurzpassspiel ist, glaube ich, recht gut gelaufen. Und ich denke, dass vielleicht auch mehr solche Kurzpässe bei Early Downs anstatt diese vielen Läufe Smith vielleicht gut getan hat, weil da hat er sich noch einigermaßen wohlgefühlt. Was ich auch vermisst habe, waren mehr Play-Action-Shots.
Absolut, ja. Also das war wirklich absolut dilettantisch, dass man da überhaupt nicht oder kaum Play-Action gesehen hat. Also Tobi, wie viel Schuld würdest du da jetzt vielleicht auch von Ginos Schultern nehmen und so ein bisschen auch auf den Schultern der Coaches verteilen, weil das Play-Design war nicht gut.
Ja, das muss man jetzt langsam wirklich diskutieren. Es ist halt irgendwie so das Gefühl, dass man auch beim Play-Calling, es ist halt der Ausfall von Wilson, legt dann einfach die Tendenz, die das Coaching-Team ja eigentlich hat, also zumindest würde ich sagen, dass der Head-Coach diesen eher konservativen Ansatz dann fährt. Und genau diese Tendenz wird einfach nur krass verstärkt, dadurch, dass er jetzt halt der Backup-Quarterback auf dem Feld steht. Und dann wird viel in volle Boxen gelaufen. Dann werden Screen-Pässe gebracht, wo ich das Play-Design nicht mal richtig verstehe, weil die sind sowas von unproduktiv, jetzt in den letzten Wochen, aber eigentlich auch schon mehr oder weniger das ganze Jahr. Ich verstehe diese Blocking-Konzepte nicht, die da hinter sind. Und was ich aber Geno Smith vielleicht noch ein bisschen zugute halten würde, ist, dass er auch wenig Volumen hat oder beziehungsweise wenig Platz und Zeit hat, um mal in einen gewissen Rhythmus zu kommen. Wenn ich da manche Drives gesehen habe in der vorletzten Nacht war es oder gestern Morgen besser gesagt, da wurde dann auch einfach dreimal gelaufen und dann war der Ball weg. So, dann wurde nochmal zweimal gelaufen, hat Gino einen Pass bekommen, dann wurde wieder gepuntet. Das waren so typische Abfolgen in diesem Spiel. Mhm. Und das sind halt einfach Sachen, damit gibst du deinem Quarterback aber auch keine Praxis oder keine Sicherheit mal, dass er vielleicht in einen gewissen Rhythmus kommt. Ich habe hier das Passing-Chart noch vorliegen. Wir haben uns ja so ein bisschen auf, dass er ein bisschen mehr die Mitte des Feldes bedient. Das hat er sogar tatsächlich gemacht. Er hat da 3 von 4 anbringen können, aber alles, was dann mal mehr als 10 Yards ging, war eigentlich bis auf der Touchdown wirklich einfach incomplete und da hilft man dem Quarterback auch nicht, aber das Play-Design oder das Play-Calling ist auf jeden Fall, was man mal zur Debatte stellen muss mittlerweile.
Herr Carroll hatte auch gesagt, dann irgendwie, ja, das Laufspiel hat nicht funktioniert, aber wir mussten es weiter versuchen. Und ich wollte den Fernseher anschauen, so, nein, musst du nicht. Niemand zwingt dich, den Ball zu laufen in diese Mauer von New Orleans Spielern, die ja wirklich gut in der Laufverteidigung auch sind. Also
die auch teilweise irgendwie 8 oder 9 Mann in der Box hatten, ne?
Das ja, genau, weil die auch, ne, klar, natürlich keine Angst vor dem Pass und dann stellst du die Leute da rein. Aber statt dass die Seahawks dann einfach mal gucken, okay, dann machen wir mal eben hier ein schönes Kurzballspiel. Nein, da wird trotzdem gelaufen, hatte Mina Kimes auf Twitter auch schönen Beitrag zu. Findet man auch, habe ich retweetet. Also das ist ja, weiß ich nicht. War wieder richtig typisch Seahawks.
Aber wir sehen jetzt halt genau das in die Seahawks ohne Russell Wilson. Das können wir jetzt.
Ja, aber es ist halt, also es ist ja nicht groß anders vom Play-Calling oder Play-Design. Es ist ja nicht groß anders als mit Russell Wilson. Nur, dass Russell Wilson dann halt einfach Off-Structure deutlich mehr drauf hat als Geno Smith, selbstverständlich. Aber so vom
nicht nur Off-Structure, würde ich jetzt mal sagen.
Also. Aber von der Idee her würde Carroll also am liebsten ja genauso spielen mit Wilson
wie nee, ich meinte mit meiner Aussage eigentlich eher, dass die Baseline oder dass das die eigentliche Stärke der Seahawks ist, wenn man Russell Wilson einfach abzieht, ja, weil Russell Wilson diesem Team halt in den letzten Jahren auch mehrmals den Arsch gerettet hat und dieses Team wahrscheinlich auch nicht in den letzten 5 Jahren 4-mal in die Playoffs gekommen wäre. Ohne.
Nee, also ja, das Team jetzt auch, es ist halt einfach schlecht. Also ohne Wilson ist das Team eines der schlechtesten der Liga, muss man einfach so sagen.
Ja, und es ist ja auch so, dass Wilson natürlich mit der, ich meine, macht jeder Elite-Quarterback, dass der das Team eigentlich auf ein anderes Level hieft. Und vielleicht ist bei Wilson dieser Anteil noch mal ein bisschen höher als bei anderen Starting-Quarterbacks. Aber du siehst halt auch, dass in dieser Seahawks-Offense keine Baseline ist, also es gibt keine Basis eigentlich ohne Wilson. Und das
genau,
ist
das ist der entscheidende Punkt.
Genau, ja. Und das ist nämlich das, was dann zum Beispiel ein Backup-Quarterback auch ausführen kann, aber selbst das gibt es jetzt ob jetzt das unter Schottenheimer ist oder Baldwin, ist eigentlich auch zum Beispiel total egal. Also es gibt keine Baseline in diesem Spiel und das ist ja auch etwas, was Wilson wehtut, wenn er die Big Plays nicht trifft. Und das haben wir letztes Jahr diskutiert, das diskutiert man jetzt wieder und jetzt sieht man es nur noch mal krasser, weil jetzt Geno Smith diese Bälle wirft und halt nicht Russell Wilson, der dann, weiß nicht, vielleicht auch mal selber noch mal ein bisschen schneller ist und geht oder mehr Big Plays forciert und ja, dann
ist ja auch nicht so, dass der Anfang der Saison mit Wilson jetzt so super lief. Also da haben wir uns ja auch schon zu Genüge
drüber aufgeregt. Ja, selbst mit Russell Wilson ist das Team halt höchstens ein Wildcard-Team aus meiner Sicht. Ja, das sieht man jetzt halt absolut ganz gut.
Ja, und ich weiß nicht, warum man aus Trainersicht oder von Trainerseite da nicht mehr unterstützt. Also man muss doch irgendwie dem Backup-Quarterback dann was geben, womit er auch arbeiten kann. Und dass auch
die Titans nicht eingesetzt werden. Ich verstehe es nicht. Jedes Mal, wenn man dann kurz einen Pass auf Everett gespielt hat oder einen Screen auf Everett gespielt hat, dann läuft er da sein First Down, seine 10, 11, 12 Yards. Ich habe einen Play noch im Kopf, als Disley richtig schön vorblockt und Everett mit seiner Athletik da auch einfach sich durchkämpft und durchpoundet. Aber glaubst du, das macht man nochmal? Nö, das ist dann einmal, okay, hat funktioniert, gut, jetzt können wir wieder laufen, wenn man First Down. Also das ist so unkreativ und wie gesagt, Play-Action haben wir eben angesprochen, das hat einfach fast das ganze Spiel lang komplett gefehlt. Also so nimmst du doch gerade Druck vom Quarterback und dafür musst du auch nicht den Lauf etablieren, das sollte mittlerweile doch wirklich hinlänglich bekannt sein, dass das keine Voraussetzung für ein gutes Play-Action-Spiel ist. Aber irgendwie, es ändert sich partout nichts bei den Seahawks in der Art und Weise des Play-Callings, egal welcher Offensive-Coordinator jetzt steht, wobei man muss ja sagen, mit Schottenheimer letztes Jahr war es ja eine Zeit lang, die Letrus-Cook-Bewegung hat ja frohlockt, das war ja wirklich mal ein bisschen was Neues, aber Waldron hat bis jetzt auch irgendwie so gar nichts Neues oder Spannendes reingebracht. Man hatte ja nach dem ersten Spiel gegen die Colts so ein bisschen, ne, so ein kleiner Hype war ja da, man dachte, man hätte da hier und da vielleicht ein paar neue Aspekte ausmachen können, aber das haben sie danach auch ganz schnell wieder in der Schublade verschwinden lassen und es ist der gleiche schlechte, langweilige Carroll-Football, den man aus den letzten Jahren kennt.
Ja. Schade drum.
Auf jeden Fall. Wide Receiver.
Ja, die sind ja eigentlich die größten Leidtragenden von dem Ganzen.
Genau. Ja, wobei man muss zumindest bei Metcalf sagen, klar, ne, dieses eine Big Play war natürlich geil. Danach hat er sich dann eher mit irgendwie Beziehungsprobleme mit Letty immer geliefert. Was war da los? Warum? Ich weiß, All 22 kommt man noch nicht sehen, glaube ich.
Nee. Ich bin aber auch ganz froh, dass ich zum Beispiel da irgendwelche Scharmütze gar nicht mitbekommen habe. Das ist der große Vorteil dieser 40er-Version. Ich kriege diesen Quatsch gar nicht mit. Ich habe es irgendwann auf Twitter im Laufe des Tages dann mal mitbekommen, dass da wohl irgendwie sie sich ein paar Gefechte geliefert haben. Ich finde das eigentlich auch ganz unterhaltsam, wenn die Wide Receiver und Cornerbacks es sich da auf dem Platz vernünftig geben. Und Lattimore ist dafür ja auch ein bisschen bekannt, der mit Mike Evans da regelmäßig zweimal pro Saison da irgendwie fast eine Prügelei. Aber ich weiß nicht, ob Metcalf sich da immer auf so die ganzen Kleinigkeiten da einlassen muss. Ne? Der neigt ja auch ein bisschen dazu mittlerweile und ob das so nötig ist, aber gut, das sind für mich immer so Randnotizen. Ne?
Also rein, was die Flaggen angeht, hat das gut gemacht, wenn man das so sagen kann. Lattimore wurde zweimal bestraft. Also er hat es schlau gemacht, sagen wir mal so. Aber im restlichen Spiel hat Lattimore halt Metcalf echt in der Tasche gehabt. Also beim Touchdown ist er, ob es jetzt eine Pass-Interference war oder nicht, ich habe jetzt auch nicht so genau hingeguckt. Aber ansonsten hat er ihn halt wirklich gut gedeckt und Metcalf hat, glaube ich, danach im ganzen Spiel noch irgendwie zwei Targets gehabt oder so. Der war echt abgemeldet.
Ja, das ist aber vielleicht auch das Problem. Der Touchdown war im ersten Viertel. Da müsste ich lügen quasi, dass ich es sicher weiß. Aber danach hat, glaube ich, auch Metcalf erst im vierten Viertel wieder Targets gesehen. Und selbst wenn die Coverage von Lattimore so gut ist, also man muss dann vielleicht einfach auch Metcalf mal diese Chance auf den Ball geben. Ne? Also man hat da DK Metcalf nun mal halt stehen. Und dass man den dann gar nicht mehr sucht, ist für mich halt irgendwie auch so eine Sache, die dann auch wieder, also ich weiß nicht, ob es dann Quarterback-Frage ist oder ob man den nicht auch mal ein paar Play-Designs geben kann, die ihn da vielleicht einfach irgendwie in Space so ein bisschen frei machen. Man hat ja auch gesehen, zum Beispiel im Spiel gegen die Rams hat Gino ihn ja auch sofort gesucht und danach hat er jede Menge Yards nach dem Catch gemacht. Das kann er auch und auch das hat man irgendwie nicht versucht. Oder ihm mal, weiß nicht, dann lass ihn doch mal einen Jet-Sweep laufen oder sowas. Irgendwas mit ihm machen, also. Also, aber das würde halt Kreativität voraussetzen.
Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, ob Matt Lattimore da dieses Duell gewonnen hat, weil ich das eben auf dieser 40-Minute-Version nicht gut sehen konnte. Aber er hat bei PFF eine 77er Grade gekommen. Wie außerkräftig er auch immer ist.
Schon mal nicht ganz schlecht. Ja, auch ansonsten Lockett hatte, glaube ich, auch nur, was war, ich glaube, 2 Catches.
Er hatte 3 Targets und für 2 Catches 12 Yards, also ja, komplett abgemeldet, ne? Also
ja, seit Wochen. Auch seit Wochen, auch. Ja, genau, seit Wochen, auch für Fantasy, absoluter Albtraum. Ich habe heute einen Fantasy-Podcast gehört, die Fantasy-Footballers, ein amerikanischer Podcast, und da meinte dann auch einer der Hosts, so, er hätte dann bei einem Wurf auf Freddie Swain ist er aufgesprungen und hat gesagt, jawohl, Lockett, lauf. Und dann irgendwann gemerkt, ach nee, das ist ja gar keine 6, so scheiße, das hat jetzt eine 8 da hinten dran. Also ja, es war dann Freddie Swain, der noch einen Big Play hatte am Ende, relativ am Ende, und Lockett war echt wieder blass, ja. Also,
aber jetzt mal ganz ehrlich, das liegt halt auch nicht unbedingt an den Wide Receivern. Durch die Verletzung von Russell Wilson sind die Receiver fantasy-technisch sowieso eigentlich halt und vergessen. Und
das ist eigentlich der Ratschlag für die, ich weiß nicht, wie viele hier überhaupt Fantasy spielen, die das hören. Also gerne mal Rückmeldung, ob das irgendwie für euch interessant ist. Also wir sind halt alle
völlig irrelevant.
Wir sind alle passionierte Fantasy-Spieler, und Lockett kannst du in der Wiederflieger eigentlich jetzt droppen. Also ich glaube nicht, dass da noch viel passiert. Oder,
also ich würde ihn traden. Ich glaube, da kriegst du schon noch was für.
Ja,
ich
würde auch traden, weil Wilson kommt ja zurück.
Oder du tradest ihn und hoffst, dass er in 2 Wochen wieder liefert. Aber ja. Lockett ist momentan einfach nicht spielbar. Der ist echt nicht spielbar.
Ja. Nee, ist schon eklig, auf jeden Fall. Ansonsten, ja, wie gesagt, Swain noch einen vernünftigen Catch, aber mehr braucht man jetzt den Wide Receiver auch nicht zu sagen. Eskridge lässt weiter auf sich warten. Im Endeffekt kann man, glaube ich, sagen, dass die Wide Receiver, selbst wenn sie, also das Ding war aber auch, die Routen, die sie gelaufen sind, die sind ja viel tiefe Routen gelaufen, teilweise auch unnötig tief, weil Smith brauchte halt eher kurze Anspielstationen, aber da hat irgendwie kaum jemand drauf reagiert. Also Metcalf und Lockett sind dann nicht mal irgendwie kürzere Routen, haben nicht irgendwie kürzere Routen bekommen, sondern sind trotzdem tief gegangen. Und entweder hatte Smith dann eben Angst oder der Druck war so schnell da, dass er gar nicht die Chance hatte, mal tief aber zu werfen.
Da müssen wir auch noch mal drüber reden, wenn wir jetzt gerade da zu den Entscheidungsprozessen bei Geno Smith sind. Also der letzte Drive, die Sacks, die er dann nimmt, die sind also kaum zu entschuldigen, muss ich sagen. Dass er da 2 Sacks in Folge in so einer Situation nimmt, anstatt den Ball wegzuwerfen, ist definitiv halt echt schwierig.
Ja, aber das ist für mich auch Wilson. Also wir meckern über Gino gegen die Steelers. Den Fumble, den habe ich von Wilson in der Form genauso gesehen.
Da habe ich ihm auch gar keine.
Ja, und in entscheidenden Drives gibt es halt auch oft, oder in vielen Drives generell gibt es viele Plays, wo Wilson diesen Sack frisst, aber dabei noch 20 Yards nach hinten läuft gefühlt und da gesackt wird. Also, das sind halt alles, das sind schlechte Plays, aber das habe ich halt von unserem Star-Quarterback auch gesehen. Also,
ja, nee, aber auch da im letzten Drive, die Routen waren auch wieder scheiße.
Du kriegst halt im Gegenzug von Wilson viel konstanter die Game-Winning-Drives.
Ja, das schon, aber Tobi hat schon auch recht, dass solche Sacks jetzt keine nicht das alleinige Merkmal von Geno Smith sind, aber auch bei diesen Drives dann am Ende, wenn man hatte 2 Minuten Zeit, so, dann musst du jetzt auch nicht irgendwie das Feld mit 3 Plays runterbrettern, sondern du kannst auch ganz entspannt dir da einen Drive zurechtlegen, du kannst mit kurzen Routen arbeiten, du kannst Outrouten einbauen, du kannst schnell out of bounds gehen, Corner Routes, was auch immer. Aber dann, ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, Smith, klar, ist nicht der beste Quarterback, aber wenn er vernünftige Receiver hat, die auf kurzen Routen freistehen, dann trifft er die eigentlich auch relativ solide. Hat, wie gesagt, auch wenig Fehler im Sinne von Turnovern gemacht, weil er schon relativ vorsichtig ist. Also er wirft jetzt keine, abgesehen vom 4. und 28 da ganz am Schluss, wirft jetzt nicht viele Turnover-worthy Plays. Und dann aber auch ihn so wenig zu unterstützen, keine Ahnung, finde ich.
Er hat halt viel für die kontrollierten Turnovers in Form von Punch gemacht.
Ja, gut, das ist richtig. Ja.
Minus 0,12 EPA pro Play übrigens.
Stark, ja, muss man auch erstmal hinkriegen. Aber gut, Running Backs kann man zu Collins relativ wenig sagen. Der musste halt da wirklich regelmäßig in die Wand laufen und hat da natürlich recht wenig draus machen können, ist aber verletzungsfrei geblieben. Von daher würde ich mal sagen, gegen die Jaguars jetzt ist er wieder ein solider Running Back. Penny hat zu Anfang ein bisschen gespielt. Das sah wieder ein bisschen sloppy aus. Also ich weiß nicht, wie hat euch Penny gefallen in den Plays, die er drin war?
Ja, gar nicht. Also diese Explosivität, die er angeblich hat, das suche ich immer noch vergeblich eigentlich. Das blitzt ganz, ganz selten mal auf in seiner bisherigen Karriere, muss man ja schon sagen. Ist ja schon ein paar Jahre dabei.
Nennen wir es Karriere.
Ja, aber es ist halt, ich bin froh, dass man also nach dem Jahr eigentlich mit ihm nichts mehr zu tun hat, weil die 50-Euro-Option hat man zum Glück nicht gezogen. Ja, ist halt wirklich, also muss man leider sagen, wieder mal verschwendetes Kapital und gefiel mir auch gar nicht, aber einzig, was man ihm vielleicht zugute halten kann, Collins sah ja auch nicht viel besser aus. Das ist auch dann wieder Play-Calling-Frage teilweise oder wie voll stellst du eine Box oder gibst du dem Running Back überhaupt mal eine reelle Chance, mal irgendwie auch ein Play zu machen. Hat man irgendwie anscheinend nicht gemacht, man ist nicht aus der Spread-Formation gelaufen, man hat die Boxen vollgeladen. Also ist eigentlich ein gebrauchter Tag, da muss man einfach aufs Passspiel wechseln. Die haben beide ein Average, also Collins von 2,2 und Penny von 1,5, also dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viele Versuche man da irgendwie braucht, um mal 10 Yards hinzukriegen und dass man da wieder so starr dranhält, ist einfach alles bezeichnend, ne?
Das einzige Effiziente im Laufspiel waren eigentlich nur diese beiden Sweep-Plays auf, glaube ich, Everett und Freddie Swain. Ansonsten war da nichts groß dabei, vor allem durch die Mitte.
Ja. Können wir auch abhaken. Offensive Line, wie angesprochen, nicht besonders gut. Also klar, Pass Rush oder allgemein Defensive Line der Saints, sicherlich keiner der schlechten in der NFL. Aber also da kam der Druck teilweise wirklich echt schnell. Ich weiß nicht, wie habt ihr es gesehen? War das jetzt Smiths Schuld, die 5-6, oder würdet ihr die O-Line da auch in die Pflicht nehmen?
Auf jeden Fall die O-Line in die Pflicht. Und ich mache mir mittlerweile echt ein bisschen Sorgen um Duane Brown, der ja in den letzten Wochen schon teilweise nicht gut aussah. Hatte jetzt im Spiel gegen die Saints auch nur eine Pass-Blocking-Grade von 42. Das ist, ich glaube, da kann man bei ihm lange suchen, bis man sowas vielleicht mal findet. Und in den letzten 5 Spielen hat Brown 15 Pressures und 5 Sacks zugelassen. Das ist ja für ihn absolut untypisch. Und so langsam stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ob dann das Front Office da vielleicht doch mit ihrer Linie gar nicht so schlecht gefahren sind im Sommer, dass sie da den Vertrag noch etwas angepasst haben, aber nicht verlängert, weil das sieht jetzt schon böse nach Decline aus, muss man leider sagen.
Und dann hat Brandon Shell sich, glaube ich, auch noch gegen Ende des Spiels irgendwie am Knöchel oder so verletzt, glaube ich.
Ja.
Finde ich auch eine Hiobsbotschaft.
Dislocation, irgendwie sowas, hatte Carroll gesagt nach dem Spiel. Ich weiß es gerade auch nicht genau, aber da kam jetzt auch noch keine neue News raus, von daher konnte man da jetzt auch noch nichts in den News zu sagen.
Ja, Jay Cohen würde ich vielleicht noch mal kurz erwähnen. Weiß gar nicht, wie viele Snaps er jetzt gespielt hat, aber mit einem ganz guten Pass-Blocking-Grade auch. Muss man, ich sehe es gerade. Schlechte Vorbereitung, ein Snap.
das war stark.
Den nehme ich
auch. Finde ich aber auch geil, dass PFF sich da die Mühe macht und diesen einen Pass-Block bewertet.
Hat
er schon gut gemacht.
Aber den nehme ich. Aber gut, den Rest der Offensive Line, man müsste vielleicht noch mal das All-22 anschmeißen, aber echt schlecht gegradet und man hat ja auch gesehen, also ich glaube, mit dem Pass-Blocking-Grade, da kann kein Quarterback auch gut mitarbeiten. Ne? Also ich glaube, das ist schon alles wieder mal nicht so gut. Auch Gabe Jackson irgendwie ist ja auch bisher nicht so die Verstärkung, die man sich da erhofft. Damien Lewis ist ja auch noch ausgefallen. Es ist halt irgendwie, aber ich meine, das sind halt diese Songs, da kommt halt alles dann zusammen. Ne? Also
ich lese hier gerade nebenbei tatsächlich Feedback, wir sollen nicht so oft PFF Sachen vorlesen. Also jetzt reicht's auch mal hier, ne?
Ja, auf jeden Fall, aber es ist ja vor allem bei Offensive Line. Ich meine, da kann ja gerne jeder das kritisieren, aber wer jetzt am Mittwoch schon die Offensive Line nochmal komplett analysiert hat, da echt Chapeau.
Also, das sollte man beruflich machen,
ja.
Schauen wir auf die Defensive, die mittlerweile ja doch auch den deutlich besseren Eindruck macht im Vergleich zur Offense. DJ Reed auf jeden Fall mit einer guten Leistung. Allgemein die Cornerbacks, Trey Brown sollte auf jeden Fall den Starter-Spot so langsam erobern, hat einen guten Eindruck gemacht. Sidney Jones hat zweimal sich übel verbrennen lassen bei tiefen Bällen und hatte dann beiden Malen Glück, dass das eine Mal Jamal Adams noch zu Hilfe kam und beim anderen oder beide Male dann der Ball im Endeffekt auch gedroppt wurde. Aber ja, wie seht ihr die Verteilung so in der bei den Cornerbacks? Also gefällt euch das Play insgesamt und Trey Brown für euch auch Starter für die nächsten Wochen?
Ja, DJ Reed hat sich jetzt auf seiner Seite auf jeden Fall wieder stabilisiert. Das ist ja wirklich ein Aufwärtstrend, der sich jetzt auch hält. Also ich glaube, damit hat man zumindest mal die eine Cornerback-Position ganz gut besetzt. Und man muss sich den Rekord angucken. Ich habe es auch schon, ich glaube, vor dem Saints-Spiel schon mal öfter gesagt, beziehungsweise ja, leider nur im Redaktionschat, kann ich jetzt hier, ich glaube im Podcast noch nicht. Aber es ist dann vielleicht einfach die Zeit, dass man Trey Brown jetzt einfach komplett startet und ihm die ganzen Spielanteile gibt, weil
ja, finde ich auch.
Man hat da, man hat ihn gepickt, er ist jetzt ein Rookie, man muss ihm jetzt die Spielanteile geben, die Entwicklung geben. Und da für mich ist er jetzt einfach der klare Starter auf der anderen Seite. Er macht einen guten Eindruck, das kommt dazu, und man muss ihm diese Entwicklung geben. Sonst weißt du nicht, was du an ihm hast oder nicht hast. Und das ist ja dann vielleicht auch für eine Offseason ganz wichtig, dass man weiß, kann man mit ihm jetzt irgendwie weiterplanen oder hat er doch viel zu viele Schwächen noch, dass man mit ihm verlässlich planen könnte.
Ja.
Und dann übrigens Jamal Adams mit einem ordentlichen Spiel mal.
Ja, finde ich auch. Also man hat sich nicht einmal aufregen müssen über ihn, das ist schon mal ein Fortschritt. Und das eine Mal bei dem eben angesprochenen Play, langer Ball von Winston, da war er auf jeden Fall rechtzeitig zur Stelle, falls der Ball noch gefangen worden wäre, hätte er da auf jeden Fall.
Da wurde, glaube ich, auch Sidney Jones böse geschlagen bei diesem Play.
Also ja, das habe ich ja eben gesagt. Also ja. Weswegen man jetzt ja Brown die Snaps geben sollte, weil Sidney Jones eben zweimal diese Probleme da hatte. Und genau da kam Adams dann zur Hilfe. Also er hätte richtig schön einschlagen können. Quandre Diggs eigentlich gewohnt solide. Und ja,
denke Ryan mal. Neal? So nah drüber reden?
Ja, Ryan Neal war, also der hat halt häufig so ein bisschen die Aufgabe, Kamara zu decken und auf ihn aufzupassen.
In diesem Touchdown-Drive hat er halt
gut ausgesehen. Das sah ganz schlimm aus, ja. Der war wirklich komplett frei. Auch ein geiler Tweet von ich glaube, Field Goals war es. Die meinten, ja, die Saints haben ja jetzt Thomas nicht mehr. Und irgendwen anders. Sieht so aus, als würden sie jetzt hier auf diesen Typen da werfen, diesen Alvin Kamara. So von wegen, oh, mal was ganz Neues, da kommt man ja gar nicht mit rechnen. Der hatte am Ende ja auch, ich glaube, neun Catches oder so für über 100 Yards. Also, ja, das war auf jeden Fall der X-Faktor in dem Spiel. Aber ja, Neil sah nicht so gut aus.
Die Seahawks, die haben noch, glaube ich, vor 2 Jahren gegen die Saints gespielt, auch in Seattle. Das Spiel war eigentlich eine komplette Kopie, ne, mehr oder weniger. Ja,
mit Bridgewater damals.
Ja, und da hat auch Alvin Kamara, glaube ich, alles gesehen und alles gemacht. Ja, weiß ich nicht, also unfaire Arbeitsverteilung da bei den Saints.
Ja, die Seahawks hat auch oftmals sehr vorsichtig gespielt, also haben dann die kurzen Bälle auf Kamara zugelassen, hatten Angst vor dem Big Play. Und das hat man dann am Ende an den Stats gesehen. Aber für mein Dynasty-Team war es nicht schlecht.
Insgesamt hat die Secondary, habe ich auch irgendwo gelesen, glaube ich, bei 22 Targets nur 11 Receptions oder so zugelassen. Mhm. Also jetzt nur die Secondary und nicht Linebackern und so.
Ja, apropos Linebacker, kommen wir zur nächsten Positionsgruppe, Bobby Wagner. Ich finde es immer schwierig, so bei Wagner kann man selten irgendwas sagen. Also, ich würde sagen, er sah ganz gut aus, aber er sieht halt selten richtig schlecht aus. Also, ja.
Dann weißt du auch oft nicht, was sein Assignment war und so.
Ja, genau.
Aber er macht, was er macht. Also,
irgendwie.
Wurde auch um einen Sack beraubt, weil Marquise Blair meinte, er muss dann nochmal.
Stimmt. Ja.
Also das war auch wirklich dämlich.
Aber auch die Frage, vielleicht, wenn Wagner den Sack vernünftig zu Ende bringt, hat Blair gar nicht die Chance, da noch reinzukommen.
Also da mache ich überhaupt keinen Vorwurf gegenüber
Bobby Wagner. Nein, war jetzt noch nicht ganz ernst gemeint. Aber ja, John Brooks da tatsächlich dann mehrmals ganz gut in Coverage und einmal natürlich als Air Jordan sehr schöne Szene gesetzt, wie er da in den dritten Stock hochsteigt und den Touchdown wahrscheinlich verhindert. Also sah ja aus, als wäre, ich glaube, Callaway war es dahinter fangbereit gewesen. Aber hat er sich ganz lang gemacht.
Ja, und es sah auch so ein bisschen aus, als hätte er sich darüber geärgert, dass er den Ball nur abwehrt.
Ja, das wäre natürlich das
so,
Highlight des Jahres gewesen.
Ich bin mir jetzt nicht mehr, also es sah so ein bisschen aus, als hätte er sich darüber geärgert, dass er nur den Ball weggeschlagen hat, wo ich mir eigentlich so dachte, so, boah, jetzt hast du da endlich mal ein Play im Passspiel gemacht, ist doch super.
Ja, also, ja aber spricht ja für ihn.
Ja, spricht auf jeden Fall für ihn, aber damit kann er jetzt auch erstmal zufrieden sein.
Das kann ja nicht jeder so geile One-Handed-Catches machen wie Daniel Jones, von daher so sieht's aus. Muss man auch mal zufrieden sein mit dem, was man da geschafft hat. Ja, Defensive Line gegen den Lauf eigentlich ziemlich gut. Also Kamara eigentlich fast nur durch die Luft effektiv. Aber Pass Rush, habt ihr da groß was gesehen? Also Winston hat doch schon echt viel Zeit gehabt, oder?
Darryl Taylor fehlt.
Naja, es ist auch irgendwie traurig, wenn auch mit Taylor war unsere Defensive Line oder der Pass Rusher jetzt auch noch nie besonders gefährlich. Also er war okay, er war besser, aber Was läuft da schief? Also wir haben uns ja vor der Saison eigentlich so ein bisschen ausgemalt, die Quantität ersetzt die Qualität. Die Rechnung geht bislang nicht so richtig auf, oder?
Ja, das ist das, Also wenn jetzt Henry reinschmeißt, David Taylor fehlt, aber wir eigentlich gesagt haben, die Rotation sollte das regeln, dann sollte es eigentlich ja nicht so einen großen Einfluss haben.
Und, ich habe das schon aufgegeben,
ja.
Dieses Gedankenspiel.
Ja, eben, also ich glaube, das ist komplett schief gegangen, also mal wieder im Pass Rush, also eigentlich nichts Neues. Ja, also 2 Sacks gab es in dem Spiel, Puna Ford hat sich eingeholt, der noch eben so mit der beste D-Liner ist, den wir da haben. Und Dunlap und Haider teilen sich ein. Aber normalerweise sollten Dunlap und Haider und oder Majova oder wer auch immer da mindestens mal 1-2 Sacks pro Spiel produzieren und sich nicht noch einteilen. Und das ist eigentlich auch echt zu wenig. Was ich noch erwähnen würde, ist Al Woods, der mich ein bisschen genervt hat. Zwei wichtige Strafen waren es und auch wirklich so dämliche Strafen. So das sollte einem Veteran wie ihm nicht passieren. Dann hat Pete Carroll ja im Anschluss noch gesagt, dass Al Woods zwar einer der diszipliniertesten Spieler ist, die er hat oder kennt. Ja, weiß ich nicht, ob man dann so dämlich da zum Beispiel auch ins, Offside springen muss oder man wurde ja auch, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr wurde ja auch mal gesperrt wegen leistungssteigernder Substanzen. Also, weiß ich nicht, ob der so diszipliniert ist, weiß ich jetzt nicht.
Dann will ich den Rest gar nicht sehen. Naja. Nee, also das Offside beim Field Goal war wirklich die absolute Höhe. Also das Spiel, es war ja schon relativ spät im Spiel und man hatte sowieso schon scheiß Laune. Und dann kam halt wirklich noch so, also die Defense hatte einen ganz guten Stopp dann hingelegt und die Saints zum Field Goal gehalten. Und dann springt der Kerl da wie so ein Wahnsinniger da rein und echt, ich saß da wirklich nur so mit offenem Mund und wusste nicht, was soll ich jetzt zuerst tweeten. Das war
doch Wahnsinn, ist das doch.
Das war komplett Wahnsinn. Ja.
Also am Anfang, glaube ich, im ersten Viertel hat er den Drive verlängert, der Saints, ne? Das war ja, glaube ich, auch diese Strafe, wo sie eigentlich vom Feld runter waren, mehr oder weniger. Und
die Saints haben allgemein viele First Downs wegen Strafen der Defense bekommen.
Ich meine,
allein Latimore hat zweimal Unnecessary Roughness, glaube ich, bekommen. Also das war auf beiden Seiten tatsächlich sehr effektiv beziehungsweise sehr zuverlässig, die Defenses, was den Raum
übrigens, der Offense angeht. Übrigens war es sehr smart von DK, eben Latimore zu provozieren in dieser einen Situation, wo sie irgendwie 2 Yards vor der eigenen Endzone waren, weil die Seahawks nur 1 Yard zurückversetzt worden wären, wenn es gegen ihn gegriffen worden wäre und bei Latimore dann eben die
15 Yards. Also das würde ich mir jetzt nicht unterstellen, dass er das im Hinterkopf hatte.
Das hat er alles.
Also wenn Metcalf doch so clever ist, warum ist er gegen die Steelers nicht out of bounds gegangen? der hat doch gar keine Awareness,
man. Weil er Fantasy-Punkte sammeln wollte, Mensch. Und dann gibt's -2 für den Fumble. Naja. Gut, also insgesamt kleine Fazit. Was sagt uns dieses Spiel? Ja, gut. Tobi, fang mal an. Was sagt uns das jetzt?
Ja, mal wieder absolut gar nichts. Also es ist wie die letzten Wochen. Wilson fehlt an allen Ecken und Enden. Die Defense stabilisiert sich so ein kleines bisschen. Die Offense hat kein richtiges Konzept. Und ja, die Wildcard-Hoffnungen sollten jetzt auch langsam mal, also wirklich zumindest mal ganz hinten angestellt werden. Ich würde es eigentlich sogar begraben wollen. Weil man hat
Würdest jetzt die, du jetzt schon begraben tatsächlich?
Ja, man rechnet ja so gern, dass man da nur einen Sieg hinter dem siebten Spot ist aktuell. Aber man hat die Tiebreaker nicht gegen die Saints und die Vikings und vielleicht müsste man auch das kommende Spiel zum Beispiel gegen die Jaguars gewinnen.
Genau, das wäre für mich nämlich so.
Kann man dann mal anfangen, einfach
dann
mal
kommt, ein Spiel gewinnen. Genau, und dann kommen die Packers und man hat noch 2-mal die Cardinals und ich weiß ja nicht so richtig. Ne? Also, das Spiel sagt uns nicht viel.
Aber auch 2-mal die 49ers, die sind, glaube ich, gerade noch schlechter. Also das ist auf jeden Fall machbar. Nee, einmal haben sie nur noch vor denen. Scheiße.
Können wir unterbieten, glaube ich.
Ich habe die West komplett falsch rumgetippt. Vor der Saison.
Echt? Hattest du die Niners ganz vorne?
Nein, ich hab die Seahawks ganz vorne gehabt und die Niners auf Platz 2 und die Cardinals auf 4.
Okay, nee, Rams hatte ich an 1 tatsächlich. Aber, na gut. Ich würde sagen, das reicht jetzt auch zu diesem Spiel. Und wir haben es angekündigt, Doppelfolge. Also kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Jaguars at Seahawks.
No Repeat Friday. Die Vorschau.
Ja, die Vorzeichen sind für beide Teams tatsächlich ein bisschen schwach. Also Seahawks 2-5, Jaguars 1-5. Jaguars kommen aus der Bye-Week davor. Das erste Spiel gewonnen gegen die Dolphins in London.
Im Homefield.
Homefield Advantage in London. Ja, es wäre tatsächlich mal eine gute Frage. Wer hat in London mehr Fans? Die Jaguars sind ja Dauergast, aber die Dolphins sind auch recht häufig da, oder? Ich habe das Gefühl, die sind auch nicht das erste Mal da gewesen jetzt. Hm. Ja.
Ich glaube, das ist eh so eine Mixed Crowd. Ich glaube,
ja, das schon, aber ich glaube, es sind schon viele Jaguars-Fans, einfach weil die da Dauergast sind. Aber ja, wenn wir mal wieder ein bisschen allgemein anfangen wollen, was habt ihr so für ein Gefühl bei dem Spiel? Wie seht ihr die Favoritenrollen verteilt? Ich glaube, die Betting Odds sind auf den Seiten der Seahawks, bis 3,5, glaube ich, sein. Henry, würdest du da mitgehen oder siehst du die Jaguars tatsächlich vorn?
Ja, ich würde da schon mitgehen. Die Gefahr. Homer. Bitte, ich würde, du hast die Frage, ob ich über die 3,5 gehen würde.
Nein, ob du mitgehst, dass die Seahawks Favorit sind.
Ja, genau. Also da würde ich schon mitgehen. Die Gefahr ist eben, dass Trevor Lawrence da anknüpft, wo er halt in den letzten 2-3 Wochen aufgehört hat und es eben dann ja doch zu einem Quarterback-Vorteil für die Jaguars kommen könnte. Was mich halt dran glauben lässt, dass die Seahawks das wahrscheinlich eher gewinnen können, ist halt die wirklich miese Defense der Jaguars.
Ja, das stimmt.
Ich würde diesen Spread nicht mal mitgehen, wenn ich das nochmal ganz kurz sagen dürfte. Muss man überlegen, also 3,5 zu Hause Favorit, der Spread für den Heimvorteil sind 3 Punkte normalerweise. Ja. Also die Seahawks sind 0,5er Favorit gegen die Jaguars, also das muss man sich mal fast irgendwas ergehen lassen.
Das hätte man nicht erwarten müssen vor der Saison, das stimmt. Aber ja, ich glaube, also du hast angesprochen, Wildcard sollte man langsam hinten anstellen. Ich glaube, wenn sie das verlieren, dann bin ich auch raus. Ich glaube, solange man mit 3-5 in die Bye-Week und dann ist Wilson wieder da, gut, dann geht's gegen die Packers, ist auch zweifelhaft. Aber mit 3-5 kann Wilson, glaube ich, noch ein bisschen Magie spielen lassen und da würde ich es noch nicht ganz ausschließen. Aber mit, wenn wir das verlieren und dann 2-6 gehen, dann können wir die Zelte auf jeden Fall abbauen. Also das, ja.
Abbauen, einpacken.
Oh, endlich wieder, sind wir wieder.
Und, ja, genau. Lumenfield abbauen, rückbauen, genau. Das Stadion muss dann auch wieder zurückbenannt werden. Lumenfield hat ja bis jetzt nicht besonders viel Glück gebracht. Dann wird es wieder das
gute. Wir haben noch kein einziges Spiel im Lumenfield gewonnen, oder?
Was?
Kann doch das sein?
Nein, das kann
doch
nicht. Wurde das nicht gegen Ende der Saison erst eingeweiht und da haben wir dann auch alles verloren und jetzt in die ersten 3 diese Saison eben auch?
Nein, ich glaube.
Haben wir beide Spiele auswärts gewonnen?
Ja, wir haben alle 3 zu Hause verloren.
Und letzte Saison?
Ja, gut, vielleicht wurde letzte Saison schon früher eingeweiht, als ich jetzt gerade.
Ja, ich glaube, du erzählst gerade richtig Quatsch, Henry. Also, das kann ich mir hier jetzt nicht. Nein. Also, das wäre wirklich, das hätte man ja auch schon irgendwo gefunden.
Ja, einfach, so peinlich, einfach peinlich, was hier abgeht wieder.
Ja. Das ist, ja, da kann ich nur verwarnen. Also hier Sachen ins Netz zu stellen. Also.
Oder hoffentlich kriegst du dafür auch noch schlechte Kritik. So weit.
Ja, bitte.
Nur PFF-Grades und schlechte Imitationen hier. Ja, kommen wir zu den Matchups. Also, Tobi, du hast dir die Vorschau geschrieben und dein erster Punkt war Seahawks gegen sich selbst. Lass das nicht an Wegwert lesen. Man kann sich nicht selbst schlagen, wissen wir doch alle.
Das ist richtig.
Wie hast du das gemeint?
Ja, man muss vielleicht einfach mal anfangen, wieder diszipliniert zu sein. Also, ich meine, in der Übertragung in die Saints gehört zu haben, dass, glaube ich, 7 First Downs oder sowas erzielt wurden von den Saints einfach durch Strafen des Seahawks. Das ist einfach viel zu schlecht. Wir haben ja gerade schon über Elwoods gesprochen. Und Jason Myers zum Beispiel, hat 2 Field Goals verschossen. Das hätte uns ja eigentlich auch gereicht. Oder den Seahawks gereicht uns. Also,
ja, muss sagen,
ja, also, natürlich. Ne?
Das ist immer also so eine, bei den Wetterkonditionen dann zu erwarten, hier schieß mal aus 53 Yards.
Ja, aber der hat
die letzten. Weil die Offense so scheiße ist da.
Warum man keine Kicker bezahlen sollte, meine Kolumne.
Naja, genau. Ja, wobei, letzte Saison war es ja echt geil, ne? Du wusstest, er tritt an, das Ding ist drin. Aber diese Saison tut halt echt schon wieder weh.
Ich wusste, dass das jetzt noch von Henry kommen muss. Also, aber Myers trifft ja auch die letzten Wochen schon nicht gut. Und das hat halt unter anderem auch in Minnesota, glaube ich, einen Field Goal verkackt. Und das war im Dome, ne? Also, das sind halt einfach so einfache Fehler, die die Seahawks aktuell machen. Und man muss auch irgendwie sagen, wir also mir geht zumindest immer so bei Red Zone oder so, da gibt's dann diese Spielverläufe, wie die Lions ihre Spiele auf einmal verlieren und so weiter. Und da denkt man sich immer so, ja, wie kann man denn so doof sein oder wie kann das denn gehen, dass ein Team oder die schlechten Teams dieser Liga immer so viel Pech haben? Aber ich würde sagen, das ist einfach überhaupt gar kein Pech, das ist einfach Unvermögen. Und bei den Seahawks sind momentan auch schon mehr oder weniger in diesem Stadium, wo man jetzt sagt, ja, wie kann man denn gegen die Titans in Overtime verlieren, gegen die Steelers in Overtime verlieren, auch jetzt knapp gegen die Saints zu Hause. Ja, wir sind aber momentan einfach kein, es ist kein besseres Team. Also, ja. Und diese schlechten Teams neigen zu diesen Fehlern und Undiszipliniertheiten und die Seahawks sind momentan halt voll dabei. Und ja, wenn man doch wirklich ein besseres Team ist, dann muss man das alles mal abstellen und dann mal schauen, dass man erstmal die Basics wieder macht, ne?
Ja. Ja, stimmt schon. Wenn wir uns jetzt dann die richtigen Matchups anschauen, beispielsweise Seahawks Receiving Core gegen die Secondary Jaguars oder insbesondere die Cornerbacks, da hat man auf dem Papier schon ein sehr krasses Mismatch für die Seahawks. Ist halt einfach nur die Frage, wie Geno Smith es dann hinbekommt, das auch zu bedienen. Also Metcalf, Lockett, Swain spielen ja dann eben gegen einen alten Bekannten. Shaquille Griffin ist ja bei den Jaguars auf der anderen Seite. CJ Henderson war das, ne, den sie weggetradet haben.
Jetzt ist da Nevin Lawson und Trey Herndon.
Genau, ja, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Sidney Jones ja auch weggetradet zu den Seahawks. Also die Jaguars geben relativ wenig auf Passverteidigung. Griffin dann noch am ehesten wahrscheinlich jemand, der da ein bisschen was drauf hat. Also insgesamt sieht das schon ein bisschen mau aus, was die Jaguars da abzuliefern haben. Aber ja, Tobi, was meinst du, sind die Seahawks dann auch in der Lage, dieses Mismatch auszunutzen?
Ja, im Hinblick auf die letzten Wochen würde ich erstmal sagen, ganz klar nein.
Und, ein klares Nein.
Ja. Und das ist, ja, eigentlich muss es ein Mismatch sein, was attackiert wird, aber ich fürchte ja schon wieder, dass man jetzt wirklich versucht, wieder das übers Laufspiel zu regeln, dass man Geno wieder keinen Rhythmus gibt und da fangen wir jetzt eigentlich schon wieder an, das Gleiche zu sagen wie am Anfang der Folge, aber ja, wenn sich da nicht grundlegend was am Playcalling ändert, dann wird man auch diese Secondary nicht vernünftig attackieren können. Ich bin mal gespannt, wie der Gameplan da aussieht, das wird man ja dann direkt zu Beginn des Spiels sehen, was man sich da ausgedacht hat unter der Woche. Und eigentlich musst du in diese Secondary einfach die ganze Zeit reinwerfen und es immer wieder auch tiefer suchen. Shaquille Griffin wurde ja auch laufen gelassen vor der Saison, also die größte Meinung kann man für ihn jetzt auch nicht haben. Also ja, man muss attackieren, ich bezweifle nur, dass man es macht.
Ja, ich muss also Metcalf gegen Griffin würde ich schon gerne sehen, muss ich sagen.
Ja.
Auf der anderen Seite des Balles geht's ja vor allen Dingen eben auch darum, den First Overall Pick unter Kontrolle zu kriegen. Henry, was hältst du momentan von Lawrence?
Also, der ist wie eigentlich alle anderen Rookie Quarterbacks
außer Mac Jones.
ja, Mac Jones ist halt okay reingestartet, die anderen sind nicht reingestartet, aber er ist wie eigentlich fast alle Rookie Quarterbacks nicht gut in die Saison gestartet. Ich habe aber heute einen ganz spannenden Split gesehen, nämlich, dass er, ich glaube, von Woche 1 bis 3 wirklich der schlechteste Starting Quarterback nach Expected Points Added war. Ich glaube, Nummer 33 dann. Und in Woche 4 bis 6 war er die Nummer 10. Also da hat sich ganz stark verbessert in den letzten drei Spielen. Ja. Und wenn er da anknüpft, dann haben die Jaguars auf jeden Fall in der Offense einen Vorteil gegenüber den Seahawks, weil auf diesem Niveau hat Geno Smith in diesem Jahr noch nicht gespielt.
Nee, definitiv. Und die Offensive Line der Jaguars ist jetzt auch gar nicht so schlecht. Also ich habe vorhin die Preview geschrieben für die Website und dachte mir, okay, das ist vielleicht so ein Matchup zwischen zwei schlechten Units, aber die O-Line der Jaguars wird auf verschiedenen Seiten tatsächlich gar nicht so schlecht bewertet. Also die sind eigentlich überall so ein bisschen im Mittelfeld. Ich glaube, PFF hatte sie auf 12, ESPN bei der Pass-Block-Win-Rate, glaube ich, auf 16. Also relativ konstant so im Mittelfeld der Liga. Und die Seahawks D-Line, beziehungsweise der Pass-Rush der Seahawks, ist halt eher so im unteren Ende der Liga zu finden. Von daher könnte das tatsächlich auch ein Matchup sein, das gar nicht mal so einfach zu gewinnen sein wird. Lawrence muss man unter Druck setzen. Lawrence kann aber auch selber laufen, kann Plays verlängern. Da hat er auch jetzt besonderes Lob von Passing Game Coordinator Brian Schottenheimer bekommen, ein weiterer alter Bekannter. Witzigerweise Offensive Coordinator Daryl Bevel, noch ein alter Bekannter. Also das ist wirklich das Spiel der vielen Wiedersehen. Ja, also Lawrence, du hast es gesagt, wenn der seine Form halten kann oder sogar darauf aufbauen kann, kann es auf jeden Fall unangenehm werden, ja.
Gefährlichster Mann übrigens, James Robinson, Nummer 9 bei PFF unter allen Running Backs. Spielt auf jeden Fall auch eine starke Saison.
Selbst, ja, das, ne, du bist ja ein Fan von analytischen Metriken und das Laufspiel der Jaguars ist, glaube ich, das dritteffizienteste auch laut EPA per Play. Also auch an der Stelle sicherlich nicht verkehrt. Und Robinson auch einfach ein cooler Typ, klar. Trotzdem gönne ich ihm jetzt natürlich keine Punkte gegen uns, aber auch das Laufspiel, da muss man definitiv respektieren. Also das funktioniert gut. Robinson auch als Passcatcher nicht verkehrt. Ansonsten auch die Waffen, die Lawrence zur Verfügung stehen. Tobi, was hältst du von Marvin Jones und Lewis Gashnold?
Ja, ein Fantasy-Abstand vor allem. Und
sehr gut.
Ja, ich Marvin Jones muss ja, glaube ich, jetzt so ein bisschen die Wide Receiver 1-Rolle übernehmen, weil DJ Chark unter anderem ja auch ausfällt. Okay. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ihm das so unbedingt liegt und schmeichelt. Ja, LaVisca Chenault. Also den Hype habe ich auch, seitdem er in der Liga ist, um ihn herum eigentlich gar nicht so richtig verstanden. Und man muss jetzt auch sagen, irgendwie bringt er jetzt auch irgendwie wenig Leistung in der Liga. Also ja, bitte?
Ich mag ihn gern. Ich habe ihn auch in vielen Fantasy-Ligen. Aber der wird einfach teilweise so komplett ignoriert durch den Gameplan. Und dann hat er gegen die Dolphins halt auch ein paar Drops. Das war ein bisschen unschön. Aber neuer Stern am Jaguars Himmel, auch Jamal Agnew, den ich vorher auch noch nie gehört habe, vor dem Dolphins-Spiel, der hat einfach die Nummer 39 als Wide Receiver. Ich dachte, das ist ja irgendwie ein Fullback, den sie da hingestellt haben. Warum hat er die 39? Sollte auch verboten werden. Naja, hatten wir auch schon häufiger mal. Also ja, Receiving Core ist in Ordnung, aber ja, auch da natürlich deutlicher Vorteil bei den Seahawks.
Aber Agnew war ja auch derjenige, der für diesen ganz krassen Kickoff-Return, Field-Goal-Return-Touchdown gegen die Cardinals oder Rams gesorgt hat.
Ach so.
Da müssen wir auch auf jeden Fall aufpassen, dass der uns da nicht in den Special Teams davon rennt.
Ja.
Extrem gefährlich.
Da haben wir eigentlich weniger Probleme, würde ich sagen. Ja.
Und dann kommt der Punt-Return-Touchdown im nächsten Spiel. Du hast schon
die Kingste. Ja, komm mal auf. Habt ihr noch, noch andere Matchups, die euch jetzt direkt einfallen, die man besprechen müsste?
Nee, ich bin...
Josh Allen gegen Duane Brown?
Ja, Josh Allen ist so ein bisschen der einzige Lichtblick, den diese Defense irgendwie hat. Also der kommt hier und da mal
ganz gut durch. Der spielt super dieses Jahr, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Also wir haben jetzt, ich sehe jetzt auch nur PFF, da sieht es halt gut aus, aber man guckt jetzt auch nicht so mega viele Jaguars-Spiele. Beim letzten Spiel, was ich gesehen habe, hat er, glaube ich, irgendwie ein, zwei vernünftige Situationen gehabt. Man hätte sich jetzt vielleicht mal hier irgendwie so Dolphins Jaguars-Fan einladen müssen, aber gibt halt irgendwie keine. Der hätte uns das vielleicht ein bisschen genauer erklären können, wie genau Josh Allen diese Saison schon sich eingebracht hat. Aber ja, was ist denn eigentlich mit dem anderen LSU-Dude? Spielt der gar nicht? Starter?
Clevon Chessor oder wie er heißt? Das müsste er sein, der Passrusher.
Clevon Chessor, glaube ich.
Ja. Ja, der spielt schon. Ich habe ihn zumindest in London, also ich war nicht in London, aber ich habe ihn im Spiel in London zumindest gesehen. Weil das Spiel habe ich mir tatsächlich mal von Jaguars angeguckt. War zumindest sehr unterhaltsam. Da hat man ihn auch zwischendurch mal gesehen. Auch von ihm war ich Pre-Draft kein großer Fan. Weil guter Athlet, aber eigentlich kein guter Footballspieler. Weiß ich nicht, ob der aktuell so ein großer Faktor ist bei den Jaguars. Im zweiten Jahr jetzt mittlerweile.
Naja. Ja, schade, ich fand ihn echt ganz cool im Draft-Process, aber man kann nicht alles haben. Gut, dann war es das soweit zum Spiel gegen die Jaguars und unsere Tipps und Eckdaten gibt es natürlich wie immer im Two-Minute-Warning.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, Jaguars at Seahawks spielen um, Achtung, 21.05 Uhr, Zeitumstellung, ganz wichtig. In Seattle natürlich, Übertragung laut meines Wissens nur auf dem NFL Game Pass. Ich weiß, hat dran seine Spiele schon announced. Ich glaube, das, nee.
Seahawks können, glaube ich, diese Woche gar nicht.
Stimmt, 21.05 Uhr wird sowieso nicht, ja, dankeschön. Genau, also nur auf dem NFL Game Pass oder in der Konferenz auf The Zone. Ja, dann fehlen eigentlich nur noch die Tipps, ne? Ich lasse euch mal den Vortritt. Tobi, magst du einfach?
12-7 für die Seahawks. Also ich habe
nächste Shitshow incoming.
Ja, ich habe also ich habe auch irgendwie ein krummes Ergebnis, das wären dann eigentlich nur Field Goals, mehr oder weniger. Also ich habe jetzt aufs Team viel draufgehauen. Ich bin aber trotzdem relativ optimistisch, dass man jetzt mal wieder ein Spiel gewinnt. Es wird nicht schön. Es wird aber, denke ich, auch Low-Scoring werden, aber 12-7 ist doch mal ein, zumindest mal etwas anderer Tipp als das, was man sonst so tippt. Also bleibe ich dabei.
Ja, ist richtig. Henry, was meinst du?
Also ich wollte nur mal kurz sagen, wie schlecht die Secondary der Jaguars ist. Ich glaube 0,35 EPA pro Play. Das ist ungefähr 0,07 EPA pro Play mehr als Kyler Murray dieses Jahr produziert. Deswegen müssen die Shots kommen auf Lockett und Metcalf. Also da gibt's keine Entschuldigung für Geno Smith. Ja. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Seahawks keine 20 Punkte machen. Das wird wahrscheinlich so ein ganz ekliges 17-14. Ich tippe jetzt auch mal wieder auf die Seahawks.
Ich tippe auch 17-14, allerdings für die Jaguars. Also ich glaube, die Seahawks werden das dritte Spiel in Folge verlieren und sich damit dann auch inoffiziell aus dem Playoff-Rennen verabschieden. Und ich würde sagen, mit dieser schönen letzten Spur Pessimismus verabschieden wir uns und tun das natürlich wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go, Go Hawks. Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.